Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die EU-Kommission will die Finanzbranche an den Krisenkosten beteiligen über eine sogenannte Finanztransaktionssteuer. Banken, Versicherungen und Fonds sollen künftig in allen 27 EU-Staaten eine Abgabe zahlen, wenn sie mit Aktien, Anleihen und anderen Finanzprodukten Geschäfte machen. EU-Kommissionspräsident Barroso sprach von einer Frage der Fairness. Es sei an der Zeit, dass die Branche der Gesellschaft etwas zurückgebe.
Für die Händler an den Finanzplätzen ist die Welt eigentlich wieder in Ordnung. Die Spekulationen laufen, die Gewinne fließen und die Boni auch. Fast vergessen, dass Europas Steuerzahler ihnen erst vor kurzem mit über 4.500 Milliarden Euro das Fell gerettet hatten. Doch nun soll das Finanzgewerbe wenigstens einen Teil davon zurückgeben. Wenn unsere Bauern, unsere Arbeiter, wenn alle Bereiche der Wirtschaft einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, dann muss das auch der Finanzsektor tun. Es wäre ein bescheidener Beitrag. Auf den Handel mit Aktien und Anleihen soll 0,1% erhoben werden, auf den Handel mit anderen Finanzprodukten, den sogenannten Derivaten, sogar nur 0,1%. Dies soll pro Jahr 57 Milliarden Euro einbringen. Normale Bankkunden werden davon nicht betroffen, denn Privatleute und mittelständische Unternehmen bleiben ausgenommen. Die Steuer soll nur die großen Geldgeschäfte erfassen, die Banken, Fonds und andere Geldinstitute untereinander machen. Die allerdings organisieren schon den Widerstand. Unter den 10 Ländern in Europa, die schwächere Form dieser Steuer haben, ist zwar auch Großbritannien, aber dort kündigte die Regierung heute schon ihr Veto an, das der zuständige Kommissar noch gelassen aufnahm. Jene, die dagegen sind, sind gegen ein Instrument, das sie bisher gar nicht kennen. Denn die Kommission glaubt, ein Mittel gegen die befürchtete Verlagerung von Geschäften gefunden zu haben. Sie bindet die Steuerpflicht nicht an den Ort der Geschäfte, sondern an die Beteiligung von Europäern.
Sollte das klappen, hofft Europa auf Nachahmer, gerade unter jenen Ländern, die die Bewältigung der Bankenkrise in die Schulden getrieben hat. Denn nicht nur die Einnahmen locken, sondern auch die Aussicht, den Zockern ein paar Fesseln anzulegen.
Als Konsequenz aus der Schuldenkrise hat das Europaparlament in Straßburg einem Gesetzespaket für einen schärferen Stabilitätspakt zugestimmt. Die Einigung war erst nach längerem Streit zwischen Regierungen, EU-Kommission und Parlament zustande gekommen. Künftig sollen die Länder durch härtere und frühere Strafen zur Haushaltsdisziplin gezwungen werden. Und, anders als bisher, können die Regierungen Strafverfahren nicht mehr so leicht blockieren.
Für die federführenden Abgeordneten war es ein echter Sieg. Nach monatelangen Verhandlungen verabschiedete das Parlament mehrheitlich den verschärften Stabilitätspakt. Zufriedenheit bei den Abgeordneten, die dem Rat die schärferen Regeln abgetrotzt hatten.
Wir haben jetzt langfristig dafür gesorgt, dass etwas wie Griechenland in Zukunft nicht mehr stattfinden kann. Mit der Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts haben wir endlich Zähne, die zubeißen können, lange bevor Staaten in die Schuldenkrise tappen.
Und das sind die Bestandteile des verschärften Stabilitätspakts. Schnellere Strafverfahren durch die EU-Kommission, schon wenn ein Staat sich der Defizitgrenze von 3% nur nähert. Ein strengeres Sanktionssystem, das automatisch greift, wenn nicht eine Mehrheit der Mitgliedstaaten dagegen stimmt. Vorgehen gegen wirtschaftliche Ungleichgewichte, das zielt auch auf Staaten wie Deutschland, die große Handelsbilanzüberschüsse erzielen. Auch diese können künftig zum Umsteuern angehalten werden, um die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Euro-Staaten nicht zu groß werden zu lassen. Das bedeutet, dass Mitgliedstaaten, die große Leistungsbilanzüberschüsse erzielen, Maßnahmen ergreifen sollen, die die Binnennachfrage und das Wachstum steigern. Große Zustimmung auch für diesen Teil. Damit kann die größte Reform des Stabilitätspakts seit Einführung des Euro Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Damit ist die EU-Kommission ihrem Ziel, selbst eine Art europäischer Wirtschaftsregierung zu sein, schon ein Stück näher gekommen. Denn der neue Stabilitätspakt gibt ihr weitreichende Möglichkeiten, in die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten früh und nachhaltig einzugreifen, zugunsten eines stabilen Euro.
Vor der morgigen Abstimmung im Bundestag über einen größeren Euro-Rettungsschirm haben Union und FDP noch einmal um Zustimmung in den eigenen Reihen geworben. Obwohl einige Abgeordnete angekündigt haben, mit Nein zu votieren, rechnet die Koalition mit einer eigenen schwarz-gelben Mehrheit. Der Euro-Rettungsschirm soll neue Instrumente erhalten und in der Summe deutlich aufgestockt werden. Die deutschen Garantien erhöhen sich dadurch auf rund 211 Milliarden Euro.
Die Stimmung im Haushaltsausschuss war angespannt. Hier sitzen die Fachleute der Fraktionen, die über die Freigabe der Hilfsmilliarden entscheiden. Geladen war der Finanzminister. Er sollte zu den Gerüchten über eine noch größere Ausweitung des Rettungsschirms Stellung beziehen. Aber Schäuble schickt seinen Staatssekretär. Die Opposition ist verärgert.
Sein Staatssekretär hat nur Wolken von sich gegeben, aber nichts Konkretes gesagt. Und das hat nur einen Grund. Der Grund ist, die Koalitionsmehrheit für morgen zu sichern und nicht für weitere Verunsicherung zu sorgen.
In dieser Krise bringt es nichts, immer wieder die Unwahrheit zu sagen und Sachen auszuschließen, die man wenig später korrigieren muss. Das schafft doch ganz großes Misstrauen bei allen Beteiligten.
Morgen ist der Tag der Abstimmung. Der bayerische Ministerpräsident, der einen eigenen Kurs in der Schuldenkrise fährt, erhöht den Druck. Er fordert die Kanzlermehrheit für den Euro-Rettungsschirm.
Diese Abstimmung ist von hoher Bedeutung und je größer und stärker die Mehrheit ist, die wir zeigen können als Koalition, desto hilfreicher ist dies für die nächsten Wochen und Monate bei unserer Arbeit.
Einige Abgeordnete der Koalition, die eigentlich gegen die Ausweitung des Euro-Rettungsschirms stimmen wollten, haben ihre Meinung inzwischen geändert. Es sei wichtiger, die Regierung regierungsfähig zu halten.
Opposition und Medien haben eine sehr schwierige, kritische Sachfrage zu einer Machtfrage stilisiert. Die muss man jetzt ganz klar beantworten.
Bis 17 Uhr mussten die verbliebenen Abweichler die Unionsführung schriftlich informieren, dass sie gegen den Euro-Rettungsschirm stimmen werden. Der Druck ist groß, auch für Angela Merkel. Sollte die Kanzlerin morgen in den eigenen Reihen keine deutliche Mehrheit erhalten, dürfte die Debatte über die Stabilität der schwarz-gelben Regierung weitergehen.
Griechenland darf wieder auf neue Hilfskredite hoffen. Nach Angaben der EU-Kommission wird die sogenannte Troika morgen nach Athen zurückkehren. Die Experten von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds sollen prüfen, ob Griechenland bei der Bewältigung der Schuldenkrise vorankommt. Davon hängt ab, ob die nächste Kredittranche freigegeben wird. Ansonsten droht der Staatsbankrott. Im Land selbst gehen die Proteste gegen den Sparkurs der Regierung weiter. Heute traten unter anderem die Taxifahrer in einen 48-stündigen Streik. Sie wehren sich gegen die geplante Öffnung der Branche. EFSF, ESM und Sixpack. Die Finanzkrise schafft viele neue Begriffe. Einen Überblick über das Geheimnis der Abkürzungen haben wir für Sie zusammengestellt auf tagesschau.de. Das Bundesverfassungsgericht hat heute Jubiläum gefeiert. Seit genau 60 Jahren wacht das Gericht über die Einhaltung des Grundgesetzes. Ob es um Meinungsfreiheit, Schwangerschaftsabbruch, die Volkszählung oder gleichgeschlechtliche Partnerschaften ging, mit ihren Entscheidungen haben die Karlsruher Richter das Leben in Deutschland nachhaltig beeinflusst und sich bei den Bürgern ein hohes Ansehen erworben.
Die versammelte Staatsspitze auf Tuchfühlung mit Karlsruher Bürgern, die ein Theaterstück aufführen. Sie alle gratulierten heute dem Bundesverfassungsgericht.
Unser Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe hatte kein Vorbild, aber es ist zum Vorbild geworden, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.
1951 nimmt das Bürgergericht seine Arbeit auf. Schnell erfüllen die Richter das neue Grundgesetz mit Leben, weisen den Gesetzgeber zum Beispiel mehrfach darauf hin, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auch wirklich durchgesetzt werden muss. Ein neues Gebäude setzt auf Transparenz, doch den gläsernen Bürger, den möchte Karlsruhe nicht. 1983 stoppt das Gericht die Volkszählung und entwickelt ein Grundrecht auf Datenschutz. Bis heute die Basis für wichtige Urteile zu Online-Durchsuchung oder Vorratsdatenspeicherung. Wie viel Europa darf Deutschland mitmachen, hieß es immer wieder. Das Gericht hat alle EU-Verträge von Maastricht bis Lissabon zwar passieren lassen, aber auch immer wieder Grenzen aufgezeigt und das Budgetrecht des deutschen Parlaments betont, zuletzt beim Urteil zum Euro-Rettungsschirm.
Der Prozess der Europäisierung und Internationalisierung schreitet weiter voran. Daran kann und wird auch die gegenwärtige Finanzkrise nichts ändern. Es wäre aber verfehlt, von diesem Umstand auf einen Bedeutungsverlust der nationalen Verfassung und Verfassungsgerichte rückzuschließen.
Am heutigen Festtag wurde auch betont, dass immer mehr Bürger in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde einlegen. Es bleibt also viel zu tun für das Geburtstagskind.
Die Volksabstimmung über das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 kommt. Der Landtag in Baden-Württemberg hat heute die Weichen dafür gestellt. Er lehnte ein Gesetz zum Ausstieg des Landes aus dem Milliardenprojekt ab. Die grün-rote Regierung hatte das sogenannte Kündigungsgesetz mit dem Ziel eingebracht, es scheitern zu lassen.
Der Plan ging auf, das Kündigungsgesetz ist abgelehnt, der Weg zur Volksabstimmung geebnet. Denn Stuttgart 21 spaltet, auch grün-rot. Die Grünen dagegen, die SPD mehrheitlich dafür, nun soll das Volk entscheiden, doch dazu war ein Kunstgriff nötig. Die grün-rote Koalition hatte ein Kündigungsgesetz vorgelegt. Damit will das Land aus der Mitfinanzierung von Stuttgart 21 aussteigen. Ein Entwurf zum Scheitern verurteilt, denn SPD, CDU und FDP wollen Stuttgart 21. Sie stimmten dagegen. Das Kündigungsgesetz fiel durch, genau nach Plan. Nun kann ein Drittel der Abgeordneten die Volksabstimmung beantragen. Der Verkehrsminister will Stuttgart 21 stoppen, denn er befürchtet Kostensteigerungen. Die Obergrenze von 4,5 Milliarden Euro sei fast erreicht.
Illusionär ist der, der immer noch glaubt, es bleibt bei den alten Kosten. Denn es gibt so viele Anzeichen, dass wir längst weit drüber hinaus sind.
Die CDU dagegen kritisiert, die Regierung verschleiere die Ausstiegskosten. Trotz rechtlicher Bedenken will die Opposition aber mit in die Volksabstimmung gehen.
Es geht am 27. November darum, ob das Land vertragsbrüchig wird und eine Kündigung anstrebt, wo es überhaupt kein Kündigungsrecht gibt.
Draußen ein Vorgeschmack auf die Kampagnen, Demonstrationen für und gegen Stuttgart 21. Doch für die Gegner stehen die Chancen bei der Volksabstimmung schlecht. Ein Drittel aller Wahlberechtigten müsste für den Ausstieg aus Stuttgart 21 stimmen. Und das scheint fast nicht zu schaffen.
8 Jahre nach dem Beschluss, die elektronische Gesundheitskarte einzuführen, sollen Millionen Versicherte die Karte nun bekommen. Von Oktober an wird sie bundesweit verteilt. Eine wichtige Neuerung. Ein Foto des Versicherten soll den häufigen Missbrauch ausgedienter oder fremder Karten künftig verhindern. Was sie sonst noch leisten soll, wurde heute in Berlin erläutert. Geplant ist, dass die Karte später Kosten einspart. Bis dahin hat sie aber hunderte Millionen Euro gekostet.
Nur das Foto unterscheidet die elektronische Gesundheitskarte von der bisherigen Versichertenkarte. Sehr viel mehr ändert sich erstmal nicht. Das Potenzial der neuen Karte liegt vor allem in der Zukunft. Schon jetzt enthält sie Stammdaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum. Hinzu kommen irgendwann Notfalldaten, zum Beispiel über Allergien oder Medikamentenunverträglichkeit. Per Online-Austausch können sich Praxen und Kliniken gegenseitig über Patienten informieren. Erhoffte Vorteile, keine Doppelmedikation und mehr Sicherheit bei Notfällen.
Wir möchten, dass der Notfalldatensatz genutzt werden kann, der dann im Notfall dem Patienten eine bessere und sichere Behandlung garantiert. Und natürlich auch das Postfach, das eben garantiert, dass der Patient eine Organspende- und Gewebeverfügung hinterlegen kann, eine Patientenverfügung. Ich glaube, das ist etwas, was dem Versicherten sehr dient.
Der Patient entscheidet dann selbst, welche Daten gespeichert werden. Dass sensible Gesundheitsdaten online unterwegs sein werden, bereitet Datenschützern Sorgen. Was, wenn diese in die Hände Unbefugter geraten? Keine Gefahr, so die Krankenkassen.
Die Daten werden verschlüsselt und auch der Bundesdatenschützer, das Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnologie haben diesen Prozess die ganze Zeit begleitet und bürgen dafür, dass hier eine sehr hohe Sicherheit gegeben wird.
Die elektronische Gesundheitskarte ist eine schwere Geburt. Die Umstellung kostet rund 600 Millionen Euro, schätzen Experten. Und bis diese Karte das kann, was sie können soll, werden noch Jahre ins Land gehen.
Eine denkmalgeschützte Konzert- und Ausstellungshalle in Kopenhagen ist bei einem Großbrand fast völlig zerstört worden. 2 Menschen wurden wegen Verdachts auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Entgegen ersten Befürchtungen ist die Halle nicht eingestürzt. Mögliche Brandursache könnte nach Angaben der Feuerwehr ein überhitzter Scheinwerfer gewesen sein. Bekannt wurde die 1938 gebaute KB-Halle durch Konzerte von Josephine Baker, Louis Armstrong, den Beatles sowie den Rolling Stones. Die Lottozahlen 10, 14, 18, 27, 38, 43 und die Zusatzzahl 35, die Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 1, 5, 8, 6, 5, 7, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 0, 9, 4, 5, 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 29. September.
Die Hochdruckwetterlage bleibt auch in den kommenden Tagen stabil und beschert uns weiterhin einen überwiegend sonnigen und warmen Altweibersommer. Die Nacht beginnt verbreitet mit sternenklarem Himmel. Über den Norden und Osten ziehen harmlose Schleierwolken. Später bilden sich wieder gebietsweise Nebel- oder Hochnebelfelder. Die lösen sich morgen teilweise nur zögernd auf. Im Süden und in Teilen Thüringens kann das stellenweise bis zum Nachmittag dauern. Ansonsten scheint die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. Der Wind wird morgen schwach bis mäßig aus Ost, im Nordosten aus West. In der Nordwesthälfte gibt's heute Nacht meist zweistellige Werte, sonst frische 5 bis 9 Grad. Morgen reichen die Temperaturen von 19 Grad auf Sylt bis 28 Grad am Niederrhein. Die Aussichten. Von Freitag bis Sonntag ändert sich an diesem Wetter nichts. Nach teilweise zögerlicher Auflösung von regionalen Nebel- und Hochnebelfeldern scheint fast überall die Sonne und es bleibt verbreitet sommerlich warm.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Zitterpartie um den Rettungsschirm, wie die Abgeordneten unter Druck gesetzt werden, sowie Glücksgefühle, die späte Rückkehr des Sommers.